Ich bin Florian, ich mache den Echte-Papas-Podcast. Ich hake manchmal beim Reden, aber das ist egal. Und an der anderen Leitung sitzt...
An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health. Entschuldigung, ich musste gerade ein bisschen lachen, aber jetzt bin ich wieder hochkonzentriert und gemeinsam sind wir die echten Papas. Ich musste so lachen, weil ich wusste, dass sowohl du als auch ich gerade so einen kleinen Sprecher-Crashkurs hatten. Bei einer Coachin.
Nicht so laut.
Doch, das kann man wissen. Das kann man ruhig mal sagen. Also nee, heutzutage lässt sich ja jeder coachen. Ja, genau. Und ich glaube, die hat immer schon den Finger in die Wunde gelegt. Okay, gut. Sprechen wir nicht darüber. Sprechen wir über was anderes. Ich habe ja zum Anfang immer eine Frage an dich. Und heute würde ich ganz gerne mal von dir wissen, weil ich das noch nicht weiß. Mit wie vielen Jahren bist du eigentlich Vater geworden, Flo? Ich vergesse nämlich immer, wie alt du bist und da müsste ich mal zurückrechnen. Dein Sohn ist ja jetzt in die Schule gekommen, das heißt, er ist 6 und du bist gerade so, ach, sag's mir doch nochmal.
28. ich bin jetzt 28.
Ah, okay. Gut, nein. 28, was nein.
Nein, ich bin 40 geworden dieses Jahr, mein Sohn ist 6 geworden, also bin ich mit 34 Papa geworden. Habe ich das vorhin richtig gerechnet? In unserem Gespräch mit unserem Gesprächspartner, den du gleich ankündigen wirst? Aber jedenfalls mit 34 bin ich halt Papa geworden und ich würde mal sagen, für meine Verhältnisse, ja, das ist schon ein bisschen älter.
Mhm. Aber ich bin auch mit 34 Vater geworden, also insoweit scheint das Durchschnitt zu sein.
Ja, na dann.
Aber
scheint ja zu funktionieren. Also,
wenn unser, das
funktioniert hat, bei mir.
Unser Gesprächspartner, den du gerade schon angekündigt hast, der ist mit, ich glaube, mit 46 zum ersten Mal Vater geworden.
Ja.
Und darüber kann man mal durchaus sprechen, weil das, da kann man sicher schon von später Vaterschaft sprechen. Und aber nicht nur aus diesem Grund ist er ein hervorragender Gesprächspartner. Es ist nämlich kein anderer als Trommelwirbel. Sascha!
Marco strahlt die ganze Zeit so. Ist es blöd, dass man das nicht hören kann, aber ich kann es sehen.
Ja, Sascha! Jetzt frag ich, der Sascha. Der Sascha. Hm? Sänger, genau. Entertainer, Moderator, The Voice of Germany,
Allrounder eigentlich. Also ja, Entertainment Allrounder.
Oh. Aber ich muss sagen, der Deutsche, naja, egal, ja?
Egal. Wir haben mit ihm über ist Vater werden mit 46 gesprochen und natürlich aber auch über die Vorteile, Nachteile, über Tourleben und Spielplätze. So. Er war mal Rasenmähervater, so viel kann ich sagen.
Genug gestottert, Flo. Dann begrüßen wir auf der Showbühne den Sascha.
Hallo Sascha.
Schön, dass du da bist bei den echten Papas. Herzlich willkommen, wir freuen uns total.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank. Echte Papas, das hört sich schon gut an. Das ist schon, das ist sowas, das ist kernig, bin ich. Ja,
genau. Kernig und kernig. Genau. Du, wir haben dich ja unter anderem eingeladen, weil dein neuester Song, der heißt Lighthouse, von deinem 4-jährigen Sohn Otto handelt oder ihm gewidmet ist. Ich weiß gar nicht, wie man es am besten sagt.
Ja, es ist im Grunde genommen so das, was ich mir überlegt habe, war, dass ich ja nicht viel, also dass ich glaube ich irgendwann zu dem Schluss kam, ich kann meinem Sohn gar nicht so viel mitgeben. Ich möchte ihm auch gar nicht so viel mitgeben. Er soll ja so viel wie möglich auch selber erfahren und lernen und auch eigentlich das machen dürfen, worauf er Lust hat. Also ne, ganz grob. Aber deshalb habe ich gesagt, ich bin trotzdem derjenige, dass wenn du Rat brauchst, bin ich da. Wenn du in Gefahr bist, bin ich da. Wenn du mich brauchst, bin ich da. Und darum geht's in Lighthouse. Ne? Okay. Also da geht's jetzt gar nicht um die großen Ratschläge von Daddy zum Sohn, sondern eher so die Bereitschaft zu signalisieren. Was heißt Bereitschaft? Einfach das zu sagen, ich bin einfach immer da, wenn du mich brauchst.
Ja, wir können das Lied nachher Strophe für Strophe vielleicht nochmal auseinandernehmen. Zuerst würde uns aber erstmal interessieren, wie das mit deiner Vaterschaft so ist. Wolltest du eigentlich schon immer Vater werden? Also war das schon immer dein Plan von Anfang an? Es gibt ja Leute, die wissen das schon als Teenie, dass sie mindestens 3 Kinder haben wollen und wann und wie und so. War das bei dir genauso?
Es war umgekehrt. Also ich wollte das eigentlich nicht. Also ich war gar nicht so, ich war nicht so drauf. Also ich war zumindest nicht so drauf, ich war auch nicht so drauf, dass ich kategorisch gesagt das abgelehnt habe. sondern eher gesagt habe, wenn das Schicksal das so möchte. Aber ich habe es jetzt nicht forciert. Ich hatte nie den Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt lass uns Kinder machen. Vielleicht habe ich auch nie die Frau gehabt, wo ich gedacht habe, so jetzt lass uns Kinder machen. Aber ist ja auch vermessen, davon auszugehen, dass das auch klappt und so. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen Affront gegen Leute, wo es nicht so. Und das war bei mir aber nie so, weil ich mir nie so viele Gedanken darüber gemacht habe. Ich habe nur immer, als ich dann meine Frau kennengelernt habe, da weichte das dann so ein bisschen auf, obwohl wir beide eigentlich so drauf waren, dass wir gesagt haben, muss jetzt nicht unbedingt und wir reichen uns, wir sind uns genug. Aber wenn es passiert, dann passiert's.
Hm. Du bist mit Mitte 40 ja relativ spät Vater geworden. Glaubst du, dass damit Vorteile gegenüber jüngeren Vätern entstehen oder dass du Vorteile hast? Also ich meine, ich bin mit, jetzt muss ich überlegen, mit 34 Vater geworden.
Hey, ich auch.
Siehst du? Guck mal, ey, da macht man sich so immer Gedanken. Das ist schön, dass du von diesem Standpunkt rangehst, weil ich natürlich als älterer Vater, alter junger Vater, natürlich ganz anders rangehe. Und das Erste, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, als meine Frau schwanger war, war, oh Gott, wie viel Zeit habe ich denn noch bis zum Abitur? Wie alt bin ich, wenn der Abitur macht vielleicht? Wie alt bin ich, wenn er studieren geht? Kriege ich noch mit, dass er selber heiratet? Wenn er das so spät macht wie ich, dann auf keinen Fall. Und so, ne? Das waren eher so Ängste, die mich dann auf einmal beschlichen haben, als dass ich jetzt sagen könnte, oh, es gibt total viele Vorteile als älterer Vater, sondern also, was mich extrem beruhigt hat, dass ich in so einigen Urlaubssituationen relativ viele Männer in meinem Alter, schätzungsweise in meinem Alter oder die so aussahen, wie ich gesehen habe, die auch relativ kleine Kinder hatten. So ungefähr im gleichen Alter wie mein Sohn. Und das hat mich so ein bisschen beruhigt, weil ich echt dachte, ich renne jetzt hier durch die Gegend und in 10 Jahren kann ich nicht mehr. Und es war eher, am Anfang eher umgekehrt. Mittlerweile kann ich schon ein paar Vorteile erkennen. Aber die musste ich auch erst erlernen, weil je später man Vater wird, desto bescheuerter wird man ja auch. Ne? Also man wird ja so, also ich kann mich, die ersten 3 Jahre war ich der schlimmste Rasenmähervater, den es gab. So, ihr kennt ja den Begriff Helikoptermütter, ne? So, und die sind auch schlimm, aber die haben es wenigstens so von oben alles im Blick. Der Rasenmähervater, der macht alle Gefahren erstmal weg. Der geht auf den Spielplatz und nimmt erstmal natürlich die Spritzen sowieso, aber dann die Scherben und Dings und räumt die Stange weg. Ach nee, der Stock ist zu spitz und nee, das Gerüst ist zu hoch und Dings und so und macht erstmal alle Gefahren weg, bevor der Sohn spielen darf. Deshalb, da musste ich mich wirklich extrem langsam ranpirschen an dieses Thema, auch Vertrauen zu haben zu meinem Kind und sagen, der kann das schon und wenn er fällt, dann fällt er halt. Also das musste ich echt erst lernen. Aber seitdem ich das so ein bisschen mehr drauf habe, werde ich immer cooler. Und dann kommt das Alter ins Spiel. Dann kommt die Erfahrung ins Spiel und dann sagt man irgendwie so, man kann Gefahrensituationen, glaube ich, sehr gut einschätzen, aber auch eben solche, wo keine sind. Und da kommt einem das Alter schon entgegen. Aber bei allem anderen machen wir uns nichts vor, ob ich in 10 Jahren noch mit meinem dann 14-jährigen Sohn im gleichen Leistungsverhältnis kicken kann, das wage ich sehr zu bezweifeln.
Aber von den Nachteilen, von denen du gerade gesprochen hast, das waren ja die du dir sozusagen vor der Geburt irgendwie ausgemalt hast. Ne? Wie ist denn das jetzt, wo du 4 Jahre praktizierender Vater ist? Gibt es da tatsächlich die Nachteile oder musst du jetzt sagen, so ach, im Grunde fühle ich mich wie ein 30-jähriger Vater?
Ja, das nicht ganz, das wäre auch wieder Quatsch, aber Kinder machen einen schon jünger. Also, ja, ne, wie du schon richtig gesagt hast, am Anfang war es so, dass ich natürlich so ein bisschen Panik geschoben habe, als ich dann gemerkt habe, zuerst habe ich gesagt, ja, als meine Frau dann mit der Nachricht rauskam und habe ich gesagt, ja gut, alles klar, das kriegen wir hin, so, ne? Und dann merke ich so relativ schnell so, ach du meine Güte. Und dann kamen diese Jahre und dann dachte ich, wie alt bin ich, wenn? Und dann musste ich aber sobald, das kann, glaube ich, jeder. Ich habe auch dieses Bonding gemacht und so. Und ich war im Krankenhaus mit dabei und so und habe dann meinen Sohn direkt hier auf die Brust gelegt, auf die nackte Brust gelegt und dachte in dem Moment, waren alle Bedenken, waren komplett aufgelöst in Luft, weil ab da so eine Verbindung entsteht, die man einfach, wo man weiß, das funktioniert alles. Und keiner hat mir das hier beigebracht. Ich habe natürlich viel gesehen, viel gedacht, also viel rumgekommen. Aber mit Kindern habe ich mich ehrlich gesagt nie so richtig wirklich auseinandergesetzt, so doll. Ich habe natürlich viele Nichten, Neffen und so, klar. Aber jetzt nicht so, dass ich tagelang schon mal auf ein Kind aufgepasst hätte oder so. Also ich hatte keine Übung. Und in dem Moment hat mir einfach diese Verbindung zu meinem Sohn gezeigt, so, mach dir keine Gedanken, das funktioniert alles mehr oder weniger automatisch. Natürlich kann man sich Sachen anlesen, man kann sich Ratschläge holen, man kann sich Tipps holen von Freunden, aus Zeitschriften und so. Aber das, was da passiert, sagt einmal so, mach, ist gut, läuft. Es ist alles gut, läuft, genau.
Ich finde es spannend, dass du gerade sagtest, dass dein Sohn sich jünger macht. Meiner hat mich älter gemacht. Also zumindest vom Äußerlichen bin ich doch ein bisschen grauer geworden.
Ja, so sorgentechnisch und so. Ich glaube, ich weiß nicht, wie alt ist dein Sohn?
Der ist 6. Also ich kann so ein bisschen 4 Jahre. Genau,
dann bist du noch nicht so weit weg, weil viele, die schon ältere Kinder haben, die haben mir natürlich auch völlig falsche Sachen erzählt. Ne? Also so Leute, die schon 10, 15-jährige Kinder haben und so, ach, es ist so toll, es ist so toll. Es ist einfach nur, die haben die ersten 3 Jahre vergessen.
Ja,
die
ja,
haben genau, die ersten genau. 3 Jahre Schlaflosigkeit und solche Augenringe haben die einfach komplett vergessen.
Das ist die Stirndemenz.
Und die grauen Haare, stimmt. Und dann ist aber, ich glaube, dass die Zeit jetzt, wo mein Sohn, jetzt wird er 4 und jetzt kommt so die Zeit, wo ich auch so mehr ins Geschehen, wo ich mehr mitmachen darf und so, wo ich jetzt, ne, also so natürlich nicht auch da, aber das ist schon, jetzt kommt, jetzt kann man mal einen Tennisschläger in die Hand nehmen, jetzt kann man mal zusammen Laub fegen, jetzt kann man so Sachen machen, so, ne, die man als Daddy vielleicht lieber macht als so andere Sachen.
So mit Laubfegen ist super. Ja, auch ja, eins meiner Hobbys.
Nein, aber so kann man das so die Kids schon rankriegen, dass das völlig normal ist, dass man auch mal Laubfegen muss. Aber ich wollte sagen, dass das zum Beispiel jetzt wieder mit Lego spielen. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Können wir rausschreiben. Ne? Aber wieder Spiele zusammen machen. Und ich bin halt totaler Lego-Freak und war in meiner Kindheit, ich mache das mein ganzes Leben lang schon. Und habe so 10 Jahre, wirklich, ich habe noch relativ lange mir ab und zu noch mal am Flughafen irgendein Lego-Ding gekauft, das während einer Reise aufgebaut, damit ich nicht irgendwie nur in irgendein iPad gucke oder so oder mir einen Film angucke, habe ich lieber Lego aufgebaut. So, und das habe ich dann irgendeinem Kind geschenkt. Und jetzt habe ich ein eigenes Kind und kann mit dem jetzt Lego bauen. Das ist für mich natürlich die absolute Erfüllung. Und jetzt werde ich da wieder zum Kind. Ich werde auch zum Lego-Nerd so wieder so, ne? Ich werde, also da muss ich total aufpassen, dass ich meinem Sohn da nicht so die eigene, da habe ich neulich mal mit Leuten drüber gesprochen, die eigene Freiheit nehme in dem, was wofür Lego eigentlich da ist, das so zusammenzubauen, wie einem die Fantasie das irgendwie vorgibt. Aber ich bin total, nein, zuerst muss das wie auf der Beschreibung. Und das ist ganz schrecklich. Da werde ich so ein Daddy auf einmal, der ich nie sein wollte.
Dann fahrt bitte nicht ins Legoland, weil das ist der totale Killer. Also wir waren dieses Jahr im Legoland, mein Sohn und ich, mit Wohnmobil und das ist schon, also da bin ich wieder zum Kind geworden. Also da hat er mich an die Hand genommen und gesagt, so Papa, jetzt komm, jetzt gehen wir weiter.
Ja, genau so ist das dann. Das ist echt herrlich.
Du bist ja selbst größtenteils ohne Vater aufgewachsen. Hat er dir früher als Kind gefehlt oder war das mit deiner alleinerziehenden Mutter so gut, wie es war? Weil ich kann das auch nachvollziehen. Ich bin auch größtenteils ohne Vater aufgewachsen und meine Mutter hat mich allein aufgezogen. Und manchmal denke ich schon echt drüber nach.
Und wir haben tatsächlich auch immer so diese Diskussion, ne? Also wir reden in diesem Podcast ganz oft auch so von neuen Vätern und aktiven Vätern und dass die es anders machen wollen wie ihre eigenen Väter, was natürlich dann einfach nur geht, wenn man, also positiv wie negativ, wenn man überhaupt einen Vater in Erinnerung hat.
Ja, ich kann mich, also mein Vater lebt noch und wir haben auch Kontakt. Es ist jetzt nicht so, dass wir keinen haben, aber jetzt auch eher so salopp freundschaftlich so. Das ist, also es ist keine einfache Beziehung zwischen meinem Vater und mir, aber es ist auf jeden Fall jetzt auch nicht die mieseste oder so. Ne? Mein Vater war nie irgendwie ein totaler, also der war einfach noch sehr jung. Mein Vater war 18, als ich zur Welt kam. Das ist, glaube ich, sehr jung und ich weiß nicht, ob man da allen schon die Verantwortung zutrauen kann, die man eigentlich haben müsste, um Kinder zu bekommen. Ich glaube, und dann auch wirklich so verantwortlich zu handeln. Ich glaube, da ist das Leben noch gar nicht passiert. Wenn mir das passiert wäre, ich weiß nicht, ob ich nicht ähnlich mich bescheuert verhalten hätte, wenn ich so früh schon Vater geworden wäre. Ich weiß nicht, ob ich das schon gewollt hätte. Vielleicht wäre ich auch gegangen, vielleicht hätte ich auch gesagt, geht nicht. Bei mir war es eher so, dass ich damals schon so in dem Alter, so da war ich so im Alter von Otto, von meinem Sohn, da habe ich meiner Mutter schon gesagt so, boah ey, könnt, also so wie ihr das jetzt macht, finde ich das irgendwie nerviger, als wenn der nicht da ist. Weißt du, was ich meine? Also die haben sich einfach zu oft gestritten, da waren zu viele schlechte Vibes und ich glaube, dass man das als kleiner Junge auch schon mitbekommt, dass man da unterstützt wird und dass man dann lieber nur die Mama hat, als die beide Eltern mit Streit.
Ja.
Ne, wenn es nicht harmonisch ist, weil als Kind braucht man absolute Harmonie, da will man in einem Umfeld aufwachsen. Natürlich muss man auch wissen, was Streit ist, aber man muss auch wissen, was Versöhnen ist, man muss wissen, was so. Und wenn da aber nur immer so, oh, so Zankeluft ist und so, die, auch wenn sie sich nicht immer lauthals streiten, aber wenn da immer so eine dicke Luft ist, dann mag man da nicht gerne sein. Und das habe ich schon relativ früh äußern können. Und das fand ich ganz gut. Deshalb war es für mich nicht so schlimm. Es gibt aber Situationen, wo ich ganz genau weiß, da hätte mir ein Vater, ein vernünftiger, ein guter Vater, gut getan. So, und das vermisse ich nicht, weil ich es nicht hatte, aber ich weiß schon, wo es mir fehlt.
Und holst du das nach oder hast du gehst du da, also du gehst wahrscheinlich auch ganz anders an die Situation jetzt mit Otto wahrscheinlich.
Ja, also ich glaube, natürlich ist das auch alles, wenn man jetzt so tief, muss man gar nicht so tiefenpsychologisch da rangehen. Ich glaube, da reicht auch Bierdeckelpsychologie, wenn man jetzt weiß, ist Scheidungskind, meine Eltern haben sie zweimal geheiratet, zweimal sich scheiden lassen, voneinander. Und das innerhalb von 9 Jahren. Da hat man vielleicht mit der Ehe so ein bisschen so ein Problem, könnte man sagen. So, dass man sagt, so muss vielleicht nicht sein. Und natürlich auch mit dem Vater sein vielleicht dann ein Problem und sagt so, oh nee, muss ich vielleicht auch nicht haben. Aber alleine aufgrund dieser Verantwortung. Ich glaube, ich habe es mittlerweile gecheckt. Weil das, was einen am meisten, glaube ich, wenn man überhaupt von Belastung sprechen kann, ist die Verantwortung. Die Verantwortung, die man tragen muss für ein anderes Leben. So, und das ein Leben, das man selber mitgegeben hat. So, das ist schon krass. Wenn man sich das so richtig so, und das war dann, wie gesagt, aber mit der Geburt dann alles weggewischt, weil dann einfach nur noch, dann funktioniert man einfach nur noch, dann ist man nur noch Vater. So, und sich, ich glaube, ich will jetzt hier auch, ich kann jetzt keinen großen Ratgeber machen, aber für mich funktioniert das so am besten, dass ich mir nicht zu viele Gedanken mache, dass ich nicht zu viel lese darüber, wie man erzieht oder wie man irgendwas, sondern eher so ein bisschen versuche, aus dem Bauch heraus mit meiner Frau darüber zu reden und dann irgendwie gemeinsam eine Entscheidung zu treffen, weil am Ende richtig machen kann man es eh nicht. Und man kann nur gucken, dass man nicht zu viel falsch macht.
Ich will noch einmal kurz zurückkommen auf die Tatsache, dass dein Vater mit 18 Vater geworden ist. Also gar keine Frage, sondern nur eine Anmerkung. Mein eigener Sohn ist jetzt fast 17. Und wenn ich mir vorstelle, dass der nächstes Jahr Vater werden würde, also holla die Waldfee, das ist schon eine ziemliche Herausforderung, finde ich. Also insoweit auch Respekt, wenn jemand überhaupt in so jungen Jahren das auf sich nimmt und es dann auch noch gut hinbekommt.
Ja, damals waren die Zeiten ja auch noch anders, ne? Wir reden von Anfang 70er, da haben die Leute noch, da waren die Eltern, obwohl sie selber keine Kinder von Traurigkeit waren, haben die ihren Kindern immer so Strenge vorgelebt, die es eigentlich gar nicht praktiziert haben und dann gesagt, so, jetzt habt ihr hier einen Braten in der Röhre, jetzt müsst ihr auch heiraten. Da mussten meine Eltern heiraten, führte gar keinen Weg dran vorbei und damals war es noch nicht so, auch als Frau noch nicht so, dass man gesagt hat, nee, ich habe jetzt aber, wir haben aus Versehen ein Kind bekommen. Also das muss ja jetzt nicht, also entweder nicht sein oder da gab es auch nicht wirklich die wirklich freie Entscheidung. Und das ist dann so ein bisschen, ist ja auch so ein bisschen, finde ich, besser geworden. Aber trotzdem sage ich, wenn ich mir das vorstelle, das ist schon krass. Und da habe ich ganz viel Empathie auch mit meinem Vater, dass ich ihm ganz viel verziehen habe von dem Quatsch, den er da fabriziert hat und so. Weil ich gewusst habe, er ist noch sehr jung.
Ich bin DDR-Kind.
Oder war sehr jung, ja.
Ich bin DDR-Kind und da war das nämlich ganz genauso. Also meine Mutter war mit mir mit 19 schwanger und ich kam quasi, als sie 20 war. Und so war es mit meinem Vater ja genauso. Also das ist schon eine andere Zeit gewesen.
Es gibt ja auch so Leute, die haben das komplett eingeatmet, schon als Kinder. Die wissen schon als Kinder, was ihr vorhin eingangs gesagt habt. Ne? Die als Kinder wissen die schon, ich will mal Kinder haben. Und am liebsten so schnell wie möglich. Ich möchte am liebsten schnell eine Familie. Ich möchte 3, 4, 5 Kinder haben und so. Also die wirklich so komplett für das Thema brennen. Und ich glaube, die kriegen das auch gut hin, auch wenn sie früh Eltern werden. Und dann gibt's andere, die das nicht können. Also ich hätte es nicht gekonnt. Nicht aufgrund der Geschichte meines Vaters, sondern ich wäre mit 18, auch Mitte 20, glaube ich, noch nicht so weit gewesen, das wirklich dann gut machen zu können. Also ab Mitte 30, da wo ihr Väter geworden seid. Ich glaube, ab da hätte ich mir auch schon zugetraut zu sagen, so, ich glaube, jetzt habe ich so alles eigentlich schon so und jetzt könnte das passieren. Ist dann nicht passiert und so, weil die Umstände waren nicht, aber da hätte es da hätte es durchaus schon, da hätte ich mir das dann zugetraut, sagen wir es mal so.
Wir haben ja nach deinem Vater gefragt, weil das sozusagen immer das Naheliegendste ist, wenn man selbst Vater wird und dann schaut so, was für ein Vater will ich eigentlich sein? Was für Vorbilder suche ich mir? Ist mein eigener Vater ein Vorbild? Bei euch tatsächlich erst mit 18 Vater geworden, du mit Mitte 40, liegen ja schon sozusagen die Start.
Generationen dazwischen.
Ja, und auch die Anfangsmöglichkeiten. Jetzt hast du auch gesagt, du liest auch nicht viel, sondern machst viel aus dem Bauch raus. Also Erziehungsratgeber findet man mal bei dir nicht so auf dem Nachttisch. Aber schielst du denn trotzdem mal links und rechts nach irgendwelchen Vorbildern? An wen orientierst du dich? Oder ist das rein wirklich intuitiv bei dir? Oder guckst du das von anderen ab? Oder von deiner Frau vielleicht?
Ja, meine Frau sind vor allen Dingen auch Freunde, so aus dem nächsten Umfeld. Wenn ich jemanden für einen guten Vater halte zum Beispiel, dann gucke ich mir da schon was von ab, ne? Mein lieber Freund und auch Patenonkel, wir sind ja gegenseitig Patenonkel, gegenseitig Trauzeugen, Tim Mälzer, der finde ich, den finde ich ist ein toller Vater, obwohl er auch, genau, weil wir sind auch ähnlich, wir haben ein vergleichbares Leben. Also er ist auch sehr viel unterwegs, wie macht er das, wie managt er das und so. Und da hole ich mir schon viele Tipps. Also nicht, ich hole mir Tipps, ich guck mir das an und hole mir auch Tipps, hole mir auch Ratschlag und so. Und das ist immer ganz, ganz hervorragend. Und dann natürlich überall, ich gucke immer so ein bisschen und ich, wie gesagt, also mein, selbst bei meinem Vater kann ich mir ein paar Sachen holen, die nicht doof waren. Weißt du, so zum Beispiel war mein Vater am Anfang war sehr liebevoll. Nicht so ein schlimmer Vater. Der hat uns nicht geschlagen oder hat nicht irgendwie oder war nicht böse zu uns oder so, sondern er war einfach nur nicht da. Das ist natürlich ein Unterschied, als wenn man in so einer harten Gegend wie wir auch aufwächst. Und ich hatte genug Nachbarn, wo der Vater auch mal gerne den Kochlöffel rausgeholt hat und so. Und das ist natürlich viel, viel schlimmer. Aber auch Liebesentzug oder nicht den zu bekommen ist auch schlimm. Also es ist aber nicht vergleichbar. Und ich glaube, dass mein Vater am Anfang, ich gebe so Fotos, so wo der mich so auf dem Arm hat und auch so abknutscht und so. Und dann denke ich so, ach Mensch, da war ja gar nicht alles doof. Weißt du so? Und deshalb sowas will ich mir natürlich, das wollte ich mir immer, diese Natürlichkeit und dieses, irgendwie, was macht man, wie ist man mit seinem Kind, das wollte ich mir auf jeden Fall behalten. Und das habe ich so aus der Erinnerung und aus den Fotos, die ich von mir und meinem Vater kenne. Mhm.
Du hattest vorhin mal angeschnitten, dass dir Menschen vor der Geburt von Otto ja ganz viel Erfahrung mitgegeben haben, was sich als, ich würde mal sagen, so ein bisschen als anders herausgestellt hat. Wie hat sich denn dein Leben jetzt im Nachgang, wenn du jetzt so draufschaust, verändert, seitdem Otto da ist? Mal abgesehen von Augenrindern und ersten schlaflosen Nächten und dieses, ich bin mehrere Jahre ein Stück müde.
Ist geil, dass man so in so, wenn man so meint, man wäre unter sich. Ne?
Ja, unser Podcast hört kaum jemand. Insoweit.
Unter sich. Und dann können wir es mal richtig rauslassen. Ne? Den Nichtschlaffrust. Doch, der hat mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss da nochmal drauf eingehen, der hat mich schon ganz schön aufgefressen. Ne? Dann noch arbeiten, das ist nicht so leicht. Und man ist ja so modern. Man ist ja so modern geworden. Früher haben die Väter sich einfach auf die Couch verpieselt und haben die Mutti machen lassen und so, ne? Und heute sind wir natürlich verantwortungsvolle und Teileväter, die halbe, so. Und das muss man, aber dann weiß man eben auch, was die Leute so mitmachen teilweise. Aber aber man kann auch nicht sagen, alles verändert. Ich finde, das ist auch too much. Also es hat sich viel verändert. Es hat sich vor allen Dingen für mich die Sicht auf unsere Welt hat sich verändert. Auch auf die große Welt, so, ne? Weil man denkt sich natürlich bei allen Krisen, die dann kommen, sofort immer, man denkt auch nicht mehr an sich, sondern man denkt daran, oh, was hinterlasse ich meinen Kindern hier? Oder was sollen die bloß machen, wenn sie dann groß sind und so? Und oh, kommen die da klar in dieser Zukunft, die jetzt so ungewiss ist und so? Und auf der anderen Seite ist es aber auch viel schöner, weil ganz viel Verantwortung von mir, weil ich dann, natürlich bin ich stehe immer in der Mitte auf der Bühne an der großen Singstange und bin natürlich immer irgendwie im Center so, ne? Und will das aber auch manchmal gar nicht, wollte das nicht immer, aber bin schon sehr, sehr ego-fixiert gewesen immer, weil ich natürlich immer mich um mich kümmern musste. Bis dann meine Frau ins Spiel kam, dann musste ich mich auch um jemand anders kümmern. Und das war schon mal so der erste Schritt. Und dann kommt jetzt ein Kind und plötzlich so, wupp, ist alles eigentlich von sich selber erstmal zumindest komplett in den Hintergrund getreten und man hat nur noch Fokus aufs Kind. Und natürlich muss man sich das sein Leben dann auch so ein bisschen wieder zurückholen, aber es hat sich jetzt nicht wirklich alles verändert, sondern wir machen trotzdem versuchen, so viel wie möglich von unserem Leben davor auch weiterzuleben, nur halt eben mit Kind. So, und das kriegen wir ziemlich gut hin.
Bist du viel unterwegs? Also weil du sagst, ihr versucht schon sehr stark zu teilen, sodass ihr dann auch eine gute Vereinbarkeit gefunden habt?
Ich bin schon viel unterwegs. Also das kommt mit dem Beruf, ne? Das ist halt irgendwie, den kann ich schlecht von zu Hause machen. Jetzt war natürlich hier Corona-Zeit, war natürlich gerade im ersten Jahr, war natürlich dann, man mag es kaum aussprechen, aber für uns als Familie fast schon ein Segen, weil natürlich das Arbeiten verwehrt wurde und ich die ersten 3-4 Monate mit meinem frisch geborenen Sohn verbringen konnte. Und das war auch wichtig. Das war auch wichtig für unsere Beziehung. Und so hätte ich da schon mein Pensum von jetzt gehabt. Jetzt versuchen wir es natürlich so ein bisschen zu teilen. Ich war jetzt auf Tour gerade und Otto war so ungefähr die Hälfte mit dabei. Und die Hälfte dann aber hier in Hamburg und Kita und bei der Schwester mit seinen Cousins und Cousinen. Also so, dass er immer auf jeden Fall ein familiäres Umfeld weiterhin hatte. Und er liebt aber auch Hotels, er liebt Reisen, weil er von Anfang an mit uns gereist ist und so. Also das ist schon cool, weil der fragt auch manchmal, wir sind 2 Wochen wieder zu Hause. Und dann fragt er, wann fahren wir wieder ins Motel? Weil er auch immer so, und ich denke so, okay, ja dann. Und dann kann ich ja wieder los. Ja, doof ist nur, wenn ich alleine weg muss, ne, weil es logistisch nicht anders geht, das ist schon immer echt. Ich versuche auch echt so Rein-Raus-Jobs zu machen, immer mehr, ne? Also auch wenn die Fahrt ein bisschen länger ist und so, dann lasse ich mich nachts noch nach Hause fahren oder keine Ahnung. Versuche immer so soweit es geht, diese langen Zeiten, diese Tage am Stück zu vermeiden, irgendwie, die ich dann weg bin, weil dann merke ich schon, dann wird auch jemand sauer irgendwann, ne? Also noch ist das cool, wenn ich nach Hause komme, dann kriege ich noch eine Umarmung, aber ich glaube, irgendwann dann ist einfach nur so, ja, ob du jetzt da bist oder nicht, ist mir auch wurscht.
Wollen wir aber nicht hoffen.
Nein, glaube ich auch nicht, aber es manchmal ist schon so, dann ist er, also er ist aber eher traurig als jetzt sauer. Insofern, und das macht mir natürlich das Herz immer schwer, ne, weil traurig ist nicht gut.
Sascha, wir wollten ja nochmal über deinen Song Lighthouse sprechen. Wann war denn die Geburtsstunde des Liedes? Du hast vorhin so schon über Bonding gesprochen. Hattest du da das Lied schon im Ohr oder hast du es da schon getextet oder komponiert?
Nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf die... Also manchmal ist so, dass die Songs so eingebungstechnisch einfach irgendwie kommen und dann muss ich das Handy rausholen und egal wo ich bin, dann muss ich die da schnell mal festhalten, diese Idee. Und bei Lighthouse war es so, dass ich ja diese Show geplant habe, die ist ja schon seit 5-6 Jahren in Planung, ich die Show geplant habe und wir brauchten einen Song fürs Opening und einen Song fürs Finale. Und da es eine chronologische Show ist durch mein Leben, habe ich gesagt, okay, am Anfang brauchen wir so eine Showtreppennummer, ne? Die haben wir dann auch gefunden, relativ schnell geschrieben und dann mit meinen beiden Lieblingssongwritern Ali Zukowski und Robin Grubert, das sind immer die beiden, die ich anrufe, wenn es um Themen geht, die mir besonders am Herzen liegen und so. Es sind eigentlich immer die ersten, die ich anrufe, aber vor allen Dingen, weil ich weiß, die kennen mich so gut seit über 20 Jahren, die wissen, wie ich ticke und so. Und dann habe ich gesagt, so, wenn wir es irgendwie hinkriegen und uns irgendwas Tolles einfällt, dann würde ich gerne einen Song für meinen Sohn schreiben. Als letzte Nummer in der Show. Und dann haben wir das wirklich innerhalb von einer Stunde haben wir den Song geschrieben und das erste Demo aufgenommen. Ja, es hätte auch 3 Wochen dauern können, aber es war an der Stelle hat sich wahrscheinlich bei mir schon so viel aufgestaut. Ich würde mal sagen, das war so ungefähr, das war gar nicht lange nach der Geburt, ne? Das war so, ich würde sagen, 2 Monate nach der Geburt, vielleicht 3, haben wir da gesessen. Und dann lief das so raus. Da hat sich ganz viel so angestaut an Gedanken schon und so. Dann kam es einfach relativ schnell und deutlich zutage.
Das ist quasi, was du jetzt beschrieben hast, ist die Geburtsstunde eines Songs. Apropos Geburtsstunde, warst du, abgesehen von den Geburtsstunden deiner Songs, auch bei der Geburt von Otto dabei?
Ja, ich habe ich ja erzählt. Ne? Ich war dabei, also ich war auch bei der Geburt dabei, nicht nur dann als ich habe nicht nur in dem, wie heißt das noch, Wochenbett, wie heißt das noch, wenn man, wo man nach, wo die...
Ich wollte gerade sagen, Aufweckzimmer.
Kreißsaal?
Also, ihr seid zusammen in den Kreißsaal reingegangen und ihr seid zusammen aus dem Kreißsaal wieder rausgegangen.
Nee, nicht zusammen.
Familienzimmer?
Nee, das ist auch nicht Familie. Es gibt nach dem Kreißsaal gibt's noch mal ein Zimmer, wo man sich dann zusammen, wo man dieses Bonding machen kann und so. Da ruht man sich auch noch eine Runde aus.
Also bei uns war es eigentlich ein normales Zimmer, wo auch eine Geburt stattgefunden hätte. Also das war wir haben es hier im OKE gehabt in Hamburg und da sind die Zimmer
da war ich
eigentlich
auch
fast genauso.
Hey, wir waren auch im OKE, hätten wir uns fast getroffen.
Yeah. Ja.
Wahnsinn, oder? Es war auf jeden Fall sehr, sehr bewegend, ne? Und auch so, ich habe dann mit meiner Frau dann da gesessen und so, und dann wurde ich aber in das andere Zimmer gebracht und dann habe ich da Otto in Empfang genommen. Das war krass. Da ist Biochemie Deluxe ist da am Start. Da passieren Sachen in der Birne, das ist gaga. Aber geil. Also nur gut. Also da passiert nur Gutes.
Also ich krieg heute noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke im UKE. Also ich habe auch hin und wieder spiele ich ihm den auch vor, diesen ersten Schrei, also nicht den ersten Schrei, aber dann, wenn sie quasi dort gewogen werden und so. Das habe ich auch aufgenommen und ich spiele es ihm heute noch vor. Und ich finde das immer ganz spannend, weil von Jahr zu Jahr kommen andere Reaktionen, weil er das ganz anders dann checkt und verarbeiten kann.
Ja, das ist wenn man so Bilder von früher und so, ich meine, heute wachsen die auch mit den Handys auf und so, dann kann man gar nichts machen und so. Und Otto guckt sich total gerne Bilder an. Also der macht jetzt Sinn, der will nicht nur irgendwas da gucken oder spielen, sondern guckt sich wirklich gerne die Bilder an. Auch von sich selber, so als Baby und so, und lacht sich dann tot und sagt dann so, haha, guck mal, ein Baby, ey.
Du hattest ja gerade zum Start unseres Gesprächs schon mal ausgeholt und so ein bisschen Lighthouse zu erklären. Eine Zeile heißt ja auch, I will be the lighthouse guiding you back home. Also der Vater als Leuchtturm fürs Kind sozusagen. Mal nicht ganz so lyrisch ausgedrückt. Was ist denn deiner Meinung nach die Aufgabe eines Vaters? Wirklich so das Wegweisende und vor allem, wo leuchtet man hin als Vater dann? Gibt ja 360 Grad Möglichkeiten.
Ja, also ich sag mal, jetzt vom Song ausgehend ist es einfach nur da stehen und wenn Not am Mann ist, dann da sein. So, ne? Das ist jetzt ja die Aussage des Songs. So, ne? Das heißt, man leuchtet nirgendwo hin, sondern man sagt irgendwie so hier, falls du den Weg zurück brauchst, dann findest du ihn, weil ich zeig ihn dir. So, ne? Ich bin da. Aber natürlich glaube ich auch, dass man sich als Vater noch ein paar mehr Aufgaben zutrauen kann. Also auch wegweisende vielleicht oder zumindest hilfreiche, so, ne, ein bisschen unterstützende und so. Wenn es irgendwie, es geht ja auch darum, Ratgeber zu sein und so. Man kann ja nicht den Weg vorschreiben, aber man kann zumindest behilflich dabei sein, wenn er mal irgendwie ausgesucht ist, wo die Reise hingehen soll. Also ich rede jetzt natürlich schon von älteren Kindern, ne, so, die dann jetzt sich damit anfangen zu beschäftigen, was kann ich denn mal werden und wo will ich denn mal sein, wenn ich so alt bin wie du alter Sack. Werde ich überhaupt, kann ich überhaupt, kann man so alt werden? Und wie gesagt, ich mache ja alles so ein bisschen, ich habe ja schon gesagt, so ein bisschen aus der Hüfte und ich glaube, es kommt dann immer dann an den Zeitpunkt, wo es dann passiert. Aber da könnt ihr habt ja schon ein bisschen mehr Erfahrung. Natürlich sagt man so Sachen, versucht man auch Werte zu vermitteln, ne? Das ist natürlich der Berufswahl und das ist eigentlich auch ganz gut, weil man immer wieder kurzzeitig auch seine eigenen Werte, die man sich so über die Jahre, Jahrzehnte irgendwie auch aufgebaut hat und so, dann auch hin und wieder mal in Frage stellt. So, weil sonst läuft man ja relativ straight immer so mit dem, was einem die eigenen Eltern mitgegeben haben oder die Großeltern oder wer auch immer und so. Und dann hat man so sich hier so ein Wertesystem so ein bisschen so angeschafft und so. Und dann denkt man so, das ist jetzt das. Und das gebe ich meinem Kind weiter auch. Und dann macht man das erste Mal und denkt man so, ich glaube, das ist heute nicht mehr so aktuell. Vielleicht sollte ich das nochmal kurz überdenken. vielleicht gibt's da noch Alternativen und so. Das finde ich eigentlich ganz gut. Da kommt man auch selber noch mal ein bisschen ins Überlegen, ne?
Ja. Das ist ja das Gute sozusagen am Vatersein, oder?
Dass man das regelmäßige Hinterfragen, glaube ich auch.
Ja, was
du meinst, so?
Ja, immer wieder und auch von den Kids kriegt man ja auch genug möglicherweise. Es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, ne? Also ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist ganz oft ist das so unbewusstes Geben und Nehmen. Also man kriegt ja oft so von den Kids irgendwas um die Ohren gehauen, wo man dann entweder schmunzeln muss oder kurz überlegen muss, nee, da hat er schon irgendwie auch recht. Ja, also also auch wenn es so ein naiver, so ein klarer Kindergedanke ist und den man sich schon durch seinen ganzen einfach so hat verweichen lassen oder wie auch immer und so und mit so Wolken drumherum und plötzlich ist das so ein ganz klarer, deutlicher Kindergedanke und man denkt so, ja, eigentlich hast du recht, so kann man es auch sehen und das ist schön, das ist erfrischend.
Ja, und ich finde vor allen Dingen die Momente, in denen die Kinder dann sozusagen der eigene Spiegel sind, das sind die besten eigentlich, weil das sind die Momente, in denen man dann wirklich überlegt und denkt so, verdammt, jetzt ne, hat er mich quasi. So, das ist eine Schwäche von mir.
Ja, oder auch der eigenen, genau, der Spiegel einer selbst, aber auch streckenweise schon Gesellschaftsspiegel, ne? Da wo wir uns manchmal so hin verirren in so erwachsenen Gedanken, so wo man denkt so, meine Güte, jetzt reiß dich doch mal wieder ein bisschen zusammen und komm mal wieder zum Punkt, wo es eigentlich herkommt und so. Das zeigen einem ganz oft Kinder. So viel Gedanken über allen möglichen Kram, oh, da darf man da nicht anecken, da darf man da nicht und oh, das PC und so. Und so ein Kind sagt es einfach mal geradeaus in so einem Kinderkopf und dann denkst du, ja, so ist das. Und so sollte man es eigentlich sehen, weil so ist es richtig unbefleckt, ohne jemals irgendwie Erfahrung mit irgendwelchen, ob das jetzt es ist wirklich schwierig, jetzt ein Beispiel rauszunehmen, aber so einfach, manchmal sind einfach Kindergedanken, die finde ich die klarsten, weil sie halt ohne Einflüsse von außen, also wenig Einflüsse von Gelerntem oder Einflüssen von außen irgendwie geprägt werden, am Anfang zumindest noch. Und das finde ich irgendwie, da kann man sich ganz schön viel von mitnehmen.
Erinnert ihr euch, weil es mir gerade einfällt, noch an Herbert Grönemeyers Song Gebt den Kindern das Kommando?
Ja, ja.
Von der Wurfenscheibe?
Ganz schwieriger Song.
Okay, so tief, das fiel mir gerade nur so ein.
Was war denn, Kinder an die Macht oder so?
Ja, genau.
Nein, ich glaube, aber er hat natürlich recht insofern, dass man sich, wie wir gerade schon gesagt haben, dass man sich absolut viel noch davon, ja, dass man auch von Kindern lernen kann, ganz viel sogar. Und oder wieder erlernen kann, das, was man vielleicht verlernt hat. Und das genieße ich immer sehr. Da bin ich immer, also natürlich fühlt man sich auch manchmal ertappt, aber das ist auch gut. Und keine Ahnung, wenn man mal irgendwie ein Wort zu oft gesagt hat, dass vielleicht das Kind nicht unbedingt hören sollte und er dann irgendwann dieses Wort wiederholt und man sagt so, oh, habe ich wirklich so oft, sage ich das wirklich so oft, dann kann man mal so ein bisschen überlegen, ob man das mal überdenkt wieder.
Total. Jetzt warst du ja mehrere Monate, das hast du auch schon erwähnt, mit deiner Show This Is My Time auf Tour. Du hast schon erklärt, wie es funktioniert, wenn man so häufig unterwegs ist. Was mich jetzt aber, glaube ich, im Nachgang schon noch ein bisschen mehr interessiert, du hast erzählt, 6 Jahre habt ihr an der Show, glaube ich, geplant. Waren 6 Jahre oder sowas?
Ja, der Gedanke ist schon länger, aber so vor 5 Jahren habe ich das erste Mal Thomas Hermanns von meiner Idee erzählt.
Das heißt, es war vor Otto. Das heißt, in Summe hast du ja eigentlich etwas begonnen, was du ja mit einer ganz anderen Lebenseinstellung oder ich sag mal mit einer anderen Lebenssituation geplant hast. Und das hat sich dann, wie viel eigentlich ist von deinem Vatersein in diese Show dann mit eingeflossen? Ich habe sie jetzt nicht gesehen, muss ich gestehen.
Da sie ja relativ chronologisch ist, ist sie ist nur das ganz letzte Lied, der ganz letzte Song. Also es geht so chronologisch, dann kommt es irgendwann durch mein wildes Leben zu meiner Frau und dann zu Otto. Und der bildet quasi die Kirsche auf der Sahnehaube. Und deshalb musste gar nicht so viel verändert werden. In der Show ist meine Sicht, also ich erzähle auch über alles, ich erzähle über meine Eltern und das, was wir, worüber wir schon geredet haben, ich erzähle das alles in meiner Show und auch mit der Scheidung und auch mit dem, wie ich aufgewachsen bin und so, und das hat dann in dem Moment noch wenig mit Otto zu tun und deshalb hat sich so viel gar nicht verändert, außer dass dann halt irgendwann Otto dazukam und wir dann die Geschichte rund machen konnten. Also irgendwie war das dann, das war schon auch schon auch schicksalhaft, weil natürlich das war jetzt irgendwie, es hätte natürlich auch mit Julia und mir als Paar aufhören können, aber muss schon sagen, auch so wie wir uns jetzt fühlen mit Otto und so, hat das schon die ganze Geschichte unseres, also meines Lebens auch rund gemacht.
Wir sprachen schon über deine Show, die ja sozusagen ja so ein Resümee deiner bisherigen Karriere war oder deines Lebens. Vor kurzem, ich glaube zum 50. Geburtstag, hast du auch eine Autobiografie herausgebracht, sozusagen die Show wahrscheinlich verschriftlicht, oder? Also ich habe das Buch hier schon vorliegen, aber ich
ja,
habe
genau,
ganz durch.
Das eine hat sich dem anderen so ein bisschen, also die beiden Sachen haben sich sehr befruchtet. Also zuerst war die Show da. Also die Idee für eine Show, dass es tatsächlich eine Show über mein Leben wird, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Ich wollte aber eine One-Man-Show machen. Ich wollte ein bisschen was erzählen, ich wollte ein bisschen Stand-Up, ein bisschen Conferencier sein, ein bisschen Musik machen, Tänzerin, Tänzer, große Showtreppe und so. Das war die Idee der Show erstmal. Und dann kam erst so die Synergie aus, ich glaube, ich schreibe mal so eine Teilzeitbiografie. Und dann haben wir Ideen aus der Show, konnte ich dann in das Buch einfließen lassen, beziehungsweise habe ich dadurch so ein bisschen den Ansporn gekriegt, auch tiefer zu graben für die Biografie, weil ich natürlich am Anfang gedacht habe, wer will denn eine Biografie von mir lesen? So interessant ist mein Leben noch gar nicht. Meine Frau hat immer gesagt, doch, das ist schon interessant, du musst nur ein bisschen tiefer graben, so, ne? Du musst das auch erzählen, was du mir schon alles erzählt hast und vielleicht noch mehr. Und das hat sich dann sehr gut befruchtet. Und dann aus der Biografie wiederum, als sie dann entstanden ist, konnte ich wieder ganz viel daraus nehmen für die Show. Und das war schon sehr gut. Also die Show ist quasi so ein bisschen die live gespielte Biografie.
Okay, aber mir stellt sich tatsächlich die Frage, wenn jemand mit 50 schon seine Autobiografie schreibt, was kann da noch kommen? Magst du uns vielleicht mal einen kleinen Ausblick geben? So
Teil 2.
Du hast ja schon gesagt.
Teil 2 oder er weiß, er hat nicht mehr lange. So, das sind die beiden Gründe.
Was kommt noch, Sascha? Und welche Rolle spielt vielleicht in den nächsten 50 Jahren dein Sohn dabei?
Ja, das weiß ich. Ich weiß ja gar nicht, wo die Reise hingeht. Und mein Sohn, er liebt Musik, er mag das sehr gerne, aber ich würde den Teufel tun und ihn davon überzeugen wollen, dass das genau das Richtige ist, was man machen sollte. Ich sollte lieber App-Entwickler oder so werden. Nein, aber wenn er Musiker sein will, dann soll er um Himmels Willen auch Musiker sein. Macht mich natürlich stolz, aber wie gesagt, das ist keine, ich pushe da gar nichts, ne? Also wir haben jetzt gerade mal, ich hatte ein Schlagzeug im Keller, weil sich irgendwann mit 3 hat er sich ein Schlagzeug gewünscht, dann im Moment, da war er noch heiß und so, und jetzt spielt er nicht, wie das halt so vielen geht, ne? Und dann ist als nächstes wahrscheinlich kommt Karate und dann wird nach 3 Monaten ist es Tischtennis. Also wenn er nach ein bisschen nach mir kommt, dann wird er so ungefähr so sein. Und ansonsten, ich glaube, dass ich eher nochmal, ich könnte jetzt schon Teil 2 der Biografie schreiben, weil ich gemerkt habe, dass doch so viel passiert ist, was ich rausstreichen musste aus dem Buch, was nicht stattgefunden hat. Mein ganzes Tourleben, dieses ganze Rumreisen auf der ganzen Welt und so, ne? Da sind so viele Geschichten, die da zusammengekommen sind, so witzige. Das wäre dann eher witzig so, ne? Das sind so betrunkene, witzige Geschichten. Und über Auftritte in Finnland und keine Ahnung und so. So was jetzt noch kommt. Ich will gesund bleiben. Ich möchte auch sehr lange gesund bleiben, dass ich noch ganz viel von meinem Sohn habe und so. Und ich glaube, dass das mit den heutigen Möglichkeiten machbar ist, dass ich noch, weil ich glaube, dass das, was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist, dass man das 50 nicht mehr das 50 ist, was wir noch von vor 40 Jahren kennen.
Mhm. So. Das hoffe ich auch.
Das ging mir auch so mit 40.
Ja. Ja. Lass uns auch nochmal einen ganz kurzen Ausblick für deine Fans machen, irgendwie 2023. Was kommt denn auf die zu? Mit der Tour bist du jetzt gerade fertig. Auf den zweiten Teil deiner Autobiografie müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten.
Ja, vielleicht gibt's, vielleicht ist es nicht Teil 2, vielleicht ist, nennt man es die Zwischentöne. Mal gucken. Es ist auf jeden Fall, ist es, nein, wir haben jetzt, glücklicherweise war die Tour sehr erfolgreich. Also die Resonanz war ganz stark und dafür bin ich so dankbar, weil das ist natürlich auch nicht normal. Das, klar, in der heutigen Zeit machen wir uns nichts vor. Ticketverkäufe sind nach wie vor ein bisschen lahmer, als es vor Corona waren und so und vor Energiekrise und so. Aber das wollte ich jetzt gar nicht so doll thematisieren, sondern es ist einfach nur, ich bin nur happy, dass es so gut gelaufen ist, weil die Leute, die da waren, und wir hatten auch ausverkaufte Hütten und so, und dann ist man natürlich mega stolz, dass so ein Projekt, was man so lange plant und so ein Herzensprojekt ist, wenn das dann funktioniert. Also haben wir dann gemeinsam mit unserer Tour-Agency dann gesagt, komm, wir machen jetzt schon mal Termine fürs nächste Jahr und haben gerade announced, dass wir nächsten Dezember nochmal auf Tour gehen mit der gleichen Show. Und weil es ja noch nicht alle gesehen haben.
Flo und, zum Beispiel.
Genau. Und machen wir das nochmal. Und ansonsten bin ich gerade dabei, so ein bisschen, ich möchte gerne mehr Fernsehen machen. Also bin gerade dabei mit dieser Show auch und so, das ist irgendwie ein ganz guter Gradmesser dafür, dass vielleicht sowas auch im Fernsehen funktionieren kann. Also so in Richtung große Abendshow mit Shiny Floor, so ein bisschen wie früher. Also ich erzähle ja auch viel von früher, da habe ich das ja her, von den ganzen Showmastern von früher, Kuhnkampf, Peter Alexander und so. Und die dann alle so die Showtreppe runterkommen und dann wird mal ein Sketch gespielt und dann wird man Dings, so ein bisschen Live-Musik gemacht und dann wieder ein bisschen getanzt und so. Und auf sowas hätte ich halt total Bock und da würde ich gerne nächstes Jahr irgendwie ein bisschen angreifen bei dem Thema.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Finde, da sollten wir dann vielleicht auch nochmal zu sprechen mit Sascha.
Sascha darf jederzeit wiederkommen.
Sehr schön. Sehr gut.
Aber eine Frage haben wir noch, Flo.
Ja, wir haben also das ist die einzige Frage, die immer wieder gestellt wird, und zwar am Ende unseres Podcasts. Wir haben eine Spotify-Playlist und die wächst von Folge zu Folge. Und jeder Gesprächspartner, jede Gesprächspartnerin hat immer einen Musikwunsch frei. Und demnach darfst du dir jetzt einen Song aussuchen und wünschen, den wir auf unsere Playlist draufpacken.
Und Lighthouse ist schon gesetzt. Also also Lighthouse setzen wir auf jeden Fall drauf. Du musst dir noch einen zweiten Song wünschen.
Ah, okay. Am besten einer, der nicht von mir ist, würde ich mal sagen.
Nein, ganz wie du magst. Also wenn Tim Melzer ein Lied gesungen hat, auch gerne ein Lied von Tim Melzer.
Ich glaube, das möchte man nicht.
Das hast du gesagt.
Aber er ist nicht so schlecht, wie die Leute denken. Er muss sich nur trauen. ist das so ein bisschen, wisst ihr was? Dann nehme ich doch glatt, ich muss mal ganz kurz überlegen, was Ottos Lieblingssong ist. Der hat so ein paar, weil er hört ja gerne Rockmusik. Otto hört gerne Rockmusik, weil es muss laut sein. Und dann sagt er auch, Rockmusik muss man laut hören. Das hat ihm keiner gesagt. Das hat er nur gesagt, das hat er selber sich überlegt. Und deshalb, was ist denn da sein? Also ich glaube, was mag er denn am liebsten? Er mag halt zum Beispiel Electric Callboy mag er sehr gerne, aber das ist schon so Metalcore, ne? Das ist so crazy shit.
Ich find's außergewöhnlich.
Eins seiner Lieblingslieder ist Rolling Stones Satisfaction.
Okay.
Oh, geil. Dein Sohn, der hat Geschmack. Also gut, kommt nach seinem Vater mit der Musik.
Okay, dieser Klassiker kommt auf die echte Papas Playlist von Spotify, die ihr übrigens abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast selbst auf allen gängigen Portalen. Und wir freuen uns, wenn ihr ihn runterladet, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn bewertet. Genug der Werbung, oder?
Und? Nee, da kann man nicht genug von machen. Ich muss ganz sagen, hier, ich mache noch ein bisschen Werbung drauf. War ganz toll, mit euch zu reden. Es ist wirklich schön, mal unter Daddy sich ein bisschen zu unterhalten und auszutauschen.
Vielen Dank.
Und ich glaube, wir können alle noch nicht Väter und schon lange Väter bis und alle dazwischen können nicht unbedingt was lernen, aber sich zumindest vielleicht hier und da inspirieren lassen.
Das lassen wir uns einrahmen, diese
Sache. Absolut. Vielen Dank. Es war uns eine Ehre.
Absolutamente. Sehr, sehr schön. Sehr schön war das mit euch. Vielen Dank.
Gehen wir gerne zurück und wir freuen uns, wenn wir dich demnächst auf der Showtreppe sehen, im Fernsehen. Oder
so machen wir das.
Spätestens im Dezember wieder live auf der Bühne mit deiner Show.
Sehr gerne. Danke euch.
Vielen Dank, Sascha. Vielen Dank. Mach's gut, Sascha und alle Hörer. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
Tschüss.